Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabside. Eine künstliche Bauchspeicheldrüse. Welcher insulinpflichtige Diabetiker träumt nicht davon? Keine Insulinspritzen mehr, keine Blutzuckermessungen, kein Schätzen der Kohlenhydrate oder BEs und keine Berechnung der erforderlichen Insulinmenge. Mehrere europäische Unternehmen und Universitäten sind an einem neuen Projekt mit dem Namen AP at Home beteiligt. Ziel ist es, eine künstliche Bauchspeicheldrüse zu entwickeln. Das Projekt wird von der Europäischen Union mit 10,5 Millionen Euro gefördert und vom Neusser Institut Profil koordiniert. Wie diese künstliche Bauchspeicheldrüse einmal aussehen soll, welche technischen Probleme noch zu überwinden sind und wie lange es dauern könnte, bis es eine künstliche Bauchspeicheldrüse vielleicht gibt, darüber spreche ich heute mit Dr. Bernd Kuglin, Geschäftsführer des Neusser Instituts für Stoffwechselforschung Profil. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kuglin. Das Profil-Institut in Neuss ist jetzt Koordinator für ein Projekt, das heißt AP at Home. Und Sie wollen eine künstliche Bauchspeicheldrüse als Ziel konstruieren oder ins Leben rufen. Also Sie wollen eine künstliche Bauchspeicheldrüse herstellen. Wie kann man sich so etwas vorstellen? Wie soll die künstliche Bauchspeicheldrüse am Ende aussehen?
Künstliche Bauchspeicheldrüse ist ein Begriff, der nicht beinhaltet, dass man eine Bauchspeicheldrüse in den Menschen hereinbringt, sondern dass man versucht, Teile, die es heute auch schon gibt, auf eine sehr intelligente Art zusammenzufügen. Viele Typ 1 Diabetiker kennen ihre Insulinpumpe. Es gibt weiterhin Möglichkeiten, kontinuierlich den Blutzucker zu messen. Letzteres noch mit gewissen Schwierigkeiten. Stelle man sich vor, dass man diese beiden Dinge zusammenfügt, intelligent verbindet, hätte man ein kleines Gerät, das künstlich Blutzucker misst und entsprechend des Bedarfs Insulin freigibt und dem Patienten zur Verfügung stellt.
Heißt das dann aber, dass diese Bauchspeicheldrüse sozusagen wie eine Insulinpumpe außerhalb des Körpers sich befindet und in der Tasche oder am Gürtel getragen wird? Oder würde das eingepflanzt werden?
Eingepflanzt würde es nicht. Es wird angestrebt, sowohl Pumpe als auch Sensor im idealtypischen Fall über einen Zugang direkt am Körper zu tragen.
Wie ist denn der Stand der Technik heute in diesem Bereich? Also einerseits gibt es schon diese Sensoren, sagen Sie, andererseits gibt es Insulinpumpen. Was wäre jetzt der Schritt, den Sie noch machen wollen?
Es gibt die Sensoren, die noch nicht sehr akkurat messen, wo es sicherlich noch einen Entwicklungsbedarf gibt. Also logischerweise hier weitere Entwicklung in Bezug auf die Genauigkeit der Sensoren. Es gibt die Pumpen, die primär, denke ich, eine sehr weite Entwicklung gehabt haben über die letzten Jahrzehnte. Das, was fehlt, ist die Verknüpfung der beiden Dinge. Kann das Signal des Sensors in die richtige Insulinmenge für den Patienten umgewandelt werden? Das benötigt sehr komplexe Algorithmen, wo quasi exakt ausgerechnet und vorhergesehen kann. Das ist eines unserer Ziele, die Vorhersehbarkeit der Blutzuckerentwicklung, welcher Bedarf dann tatsächlich benötigt wird. Das Zweite sind gerade in dieser ersten Phase, wo wir auch bestehende Sensoren und Pumpen zusammenfügen wollen, ist die Frage, inwieweit man ein intelligentes Alarmsystem aufbauen kann, sprich über Telemetrie, über Handy möglicherweise, Möglichkeiten der Warnung für Patienten, wenn der Blutzucker tatsächlich in gefährliche, niedrige Bereiche wandert.
Wie muss ich mir das vorstellen, diese Warnsysteme? Also es piepst dann das Gerät Alarm oder was heißt auch Telemetrie?
Also es ist vorstellbar, dass man sich ein solches Gerät dann auch an eine stationäre oder ambulante Versorgung verleitet. Die technischen Möglichkeiten sind dort vielfältiger. Das Gerät wäre über ein Handy quasi überall hin ableitbar und wir haben ja ein europäisches Projekt, das heißt, in welchen Versorgungseinheiten dann ein entsprechender Warnanruf landen kann, das hängt sicherlich auch von nationalen Gegebenheiten des nationalen Gesundheitssystems ab.
Kommen wir nochmal zurück, weil Sie gerade das Projekt erwähnten. Wir haben gesagt, es heißt AP at Home. Wofür steht das?
Artificial Pancreas, also die künstliche Bauchspeicheldrüse. At ist der Klammeraffe und Home steht dann halt für zu Hause. Also letztendlich die Weiterentwicklung dieser künstlichen Pankreassysteme, die es gibt, in einer Form, die auch zu Hause verwendet werden kann.
Also das heißt, das soll nicht nur in der Klinik funktionieren, wo man vielleicht auf der Intensivstation liegt, sondern wirklich für den insulinpflichtigen Diabetiker auch zu Hause?
Das ist letztendlich das Ziel.
Was sind denn jetzt für Sie die nächsten Schritte, die Sie machen, um dieses System noch weiter zusammenzubringen?
Das gesamte Projekt ist dreigliedrig aufgeführt. In der ersten Stufe werden auf der Basis von bestehenden Systemen die Algorithmen verbessert, also die Zusammenarbeit zwischen Pumpe und Sensor optimiert und gleichzeitig diese sogenannten Remote-Control-Systeme entwickelt, die entsprechende Warnfunktionen enthalten. Algorithmen ist im Grunde nichts anderes als eine Formel, eine selbstlernende Formel. Der Blutzucker ist 100 Milligramm pro Deziliter, da könnte man sagen, der Blutzucker ist in Ordnung. Ist der Blutzucker vorher bei 80 gewesen und ist jetzt bei 100, dann entwickelt er sich in die falsche Richtung. Ist er vorher bei 160 gewesen und ist jetzt bei 100, droht vielleicht eine Gefahr. Also muss man über Formeln versuchen abzubilden, wie ein erwarteter Wert sein wird, um entsprechende Insulindosen zu finden. Hierzu gibt es bereits Algorithmen. Komplex wird es dann, wenn man jetzt zusätzlich noch versucht, den Menschen in seiner aktuellen Situation noch weiter mit einzufassen. Und hier wird in dem Projekt versucht, mit zu integrieren, die Frage, ob der Mensch sich gerade bewegt, ob er gerade ruht. Das Ganze also etwas komplexer noch erfassen. Also soweit der Begriff Algorithmus als Formel an dem Beispiel.
Das ist schon mal eine Erklärung. Also das heißt, Sie versuchen herauszufinden, in welcher Situation befindet sich der Mensch? Ist es nachts im Schlaf? Ist der Wert dann sozusagen in der Ruhephase und ist er möglicherweise jetzt auch nicht gerade stark gesunken oder gefallen, der Blutzuckerwert, sondern bewegt er sich in einer gewissen Konstanz? Dann braucht er eigentlich auch bei einem 100 Milligramm pro Deziliter Wert, wie Sie gerade sagten, nicht unbedingt was getan zu werden.
Also das jetzt als sollte ein relativ erklärendes Beispiel für das Leisten sein, was so ein Algorithmus in letzter Konsequenz zu leisten hatte.
Diesen Algorithmus wollen Sie also optimieren und was passiert dann?
Also das war die erste Stufe auf der Basis von bestehenden Algorithmen, auf bestehenden Geräten die Algorithmen zu verbessern. Die zweite Stufe ist dann, dass versucht wird, ein System zu entwickeln, in dem man Blutzuckermessung und Insulininjektion über einen einzigen Zugang, über einen kleinen Schlauch regeln kann.
Das heißt also, ich muss nicht, wie jetzt mit dem Sensor, gegebenenfalls zwei Nadeln mir in den Körper rammen, um einerseits die kontinuierliche Blutzuckermessung zu haben und andererseits die Insulinzufuhr. Sie wollen das über einen Sensor machen.
Das ist das Ziel, ja. Wir haben insgesamt drei verschiedene Systeme in der Entwicklung. Bei allen dreien wird davon ausgegangen, dass es nicht zu einer Störung des der lokalen Glukosekonzentration kommt. Aber es ist mit eins der Ziele dieses Projektes, diese Frage natürlich ausreichend zu untersuchen.
Also es scheint eine auch Schwierigkeit zu sein, dass eben genau dort, wo das Insulin ankommt, nicht auch das ist ja kein Blutzucker, sondern eine Gewebeglucose, die da sonst verändert würde, oder?
Genau, theoretisch, okay. Ja.
Herr Dr. Kuglin, wie lange schätzen Sie denn, brauchen Sie, damit dieses europäische Gesamtprojekt dem Ziel einer zumindest erstmal außerhalb des Körpers befindlichen künstlichen Bauchspeicheldrüse so nahe gekommen ist, dass man sagt, das ist marktreif?
Also das Projekt ist ausgelegt auf 4 Jahre und Es wird davon ausgegangen, dass in der letzten Phase des Projektes dann auch tatsächlich ein marktfähiges Produkt zur Verfügung steht.
Und kommen Sie für diese 4 Jahre auch mit den, wie geschrieben wurde oder wie zu hören war, 10,5 Millionen Euro, die für das Projekt von der Europäischen Union gekommen sind, kommen Sie für diese Jahre hin?
Es war eine sehr akkurate und sehr ausführliche Forschung mit allen Projektbeteiligten. Und es ist auch tatsächlich die Größenordnung genehmigt worden, die man zur Umsetzung eines solchen Projektes braucht. Von daher gibt es im Moment erstmal keinen Grund daran zu zweifeln.
Welche Schwierigkeiten bei dem Projekt sehen Sie im Moment noch als größte Schwierigkeiten an?
Also ein Grundproblem ist, dass es im Moment auf wenig Akzeptanz bei Patienten stoßen würde, dass sie quasi permanent 2 Schläuche tragen müssten. Eins für den Sensor und eins für die Insulingabe.
Und das wollen Sie jetzt nun verbinden? Wo treten dabei Probleme auf?
Probleme wissen wir noch nicht. Die Herausforderung wird die sein, dass wir eine intelligente Möglichkeit finden, an einem Schlauch Blutzucker oder Gewebezucker zu messen und zugleich Insulin zuzuführen. Dabei gibt es im Wesentlichen 2 sehr interessante Ansätze, die wir versuchen können, wo wir auch in Vorversuchen sehr optimistisch sind, was ich aber noch zeigen muss, ob im täglichen Leben für den Heimgebrauch tatsächlich entsprechende Sensoren bzw. gekoppelte Systeme entwickelt werden können.
Herr Dr. Kuglin, Sie sind Geschäftsführer beim Neusser Institut Profil, dem Forschungsinstitut. Und dieses Institut leitet jetzt die Koordination. Was heißt das konkret?
Konkret leiten die Koordination ist vielleicht ein Paradoxon. Ich würde sagen, wir koordinieren das Projekt. Es gibt im Grunde 2 federführende Wissenschaftler, die die Entwicklung des Projektes vorangetrieben haben. Das sind der Hans C. Fries aus Amsterdam und der Professor Lutz Hahnemann, der Firmengründer von Profil. Die EU wünscht sich für solche Großprojekte, an denen sich jetzt ja 12 wissenschaftliche Teilnehmer zusammengefunden haben, immer einen Ansprechpartner. Das hat jetzt der Professor Hahnemann übernommen. Daneben gibt es bei einem Projekt dieser Größenordnung auch administrative Aufgaben, wo sich die EU halt einen Ansprechpartner nimmt. Die Forschung wird sehr gleichberechtigt auf die Schultern aller Beteiligten verteilt.
Wer ist denn daran noch beteiligt? Welche Gruppen arbeiten an diesem Projekt AP at Home noch mit?
Im Wesentlichen sind das universitäre Einrichtungen. Möchten Sie die im Einzelnen auch hören? Also ich hatte genannt Amsterdam. Cambridge ist sicherlich federführend in Bezug auf die Algorithmen. Graz, Padua, Pavia, Montpellier, Lausanne. Daneben gibt es einige Unternehmen. Hier würde ich stellvertretend noch Sensible Medical aus der Schweiz nennen.
Und die Universitäten forschen, aber auch die Unternehmen forschen dann wieder über eigene Institutionen oder wie läuft das?
Das Ganze ist ein recht exakt abgestimmtes Netzwerk, wo quasi jeder einzelne Forschungs- und Entwicklungsschritt miteinander abgestimmt, in einem Netzwerk miteinander abgestimmt und auch zeitlich miteinander koordiniert ist über diese 4 Jahre.
Sie können sich ja vorstellen, Herr Dr. Kuglin, dass jetzt ganz viele, vor allem Eltern von Kindern mit Diabetes, hoffen, jetzt muss ich bald irgendwann nicht mehr dauernd pieksen und messen und spritzen. Aber ist nicht auch gleichzeitig die Gefahr, sich ganz und gar auf die Technik zu verlassen, mit sehr großen Risiken verbunden?
Eine Lösung, die quasi den Menschen komplett abhängig macht von der Technik, ist heute nicht vorstellbar. Wäre auch im Prinzip mit nicht unerheblichen Risiken verbunden. Wenn es in 4, 5 Jahren ein vergleichbares System geben sollte, würde es immer noch intelligenten Diabetiker benötigen. Beispiele wie die Kalibration sind sicherlich auch in Zukunft notwendig. Ich persönlich als Betroffener kann eigentlich nur empfehlen, dass man auf solche Systeme dann zurückgreift, wenn man die Dinge auch per Hand steuern könnte.
Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.